Hallo, hier ist 3x7, deine Woche in 21 Minuten, subjektiv und leidenschaftlich, mit Andreas Racco und Thomas Krause.
Es regnet, Andreas, aber leider ist es immer noch viel zu warm. Wir sitzen hier im Schmelztiegel. Guten Tag, moin und hallo da draußen, all ihr hübschen Menschen und ja, moin Andreas.
Moin, ja, moin auch aus Flensburg. Hier ist es sehr gut erträglich, also ich würde sagen, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht aufs Tempometer, oh Gott, wie heißt das noch hier?
Ich glaube, auf das Thermometer
habe ich geguckt.
Genau.
Ich glaube so 17 Grad oder irgendwie sowas. Und es wird ein bisschen wärmer, aber nicht so heiß wie letztes Wochenende. Da hatten wir auch die 30 Grad. Hier ist es eher entspannt noch.
Mal gucken. Ja. Gut, und wir sind mittendrin in 3x7. Herzlich willkommen nochmal und starten gleich wieder mit der Hörerfrage. Diesmal ist es Jochen, der möchte nicht weiter genannt werden. Er sagt, er kommt aus Chieming. Am schönen Chiemsee liegt das, wenn ich mich recht erinnern kann. Und der sagt, was haltet ihr vom Opferschutz in Deutschland? Ist der ausreichend? Er will wissen, was wir dazu sagen, und wir haben das Thema auch genommen, weil ich da so ein bisschen ja persönlich betroffen auch bin, indirekt betroffen bin. Wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit, ich hatte das ja schon mal angedeutet, einen Fall hier bei uns in der Familie, den ich gar nicht näher benennen will, weil da ja auch noch ein Verfahren läuft. Aber es geht vor allen Dingen darum, oder die Erfahrung, die ich halt gemacht habe, wie wir behandelt wurden bei der Polizei zum Beispiel. Ja. Und das ist so ein Thema. Wir bläuen unseren Kindern ein, habe Vertrauen in die Polizei, und das stehe ich auch nach wie vor zu und das hoffe ich auch. Nur wie wir da zum Beispiel empfangen wurden und dann auch vernommen wurden, das war nicht schön. Also das war jetzt wirklich, und ich bin ja jetzt wirklich jemand, der auch schon viel über Kommunikation weiß, Kommunikationsseminare jahrzehntelang quasi gegeben hat und sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Und wenn dann ein junger Mensch, so behandelt wird, ist das nicht schön. Aber wir wollen vielleicht auch erstmal so einen generellen Blick darauf sitzen, wie es um den Opferschutz in Deutschland bestellt wird. Nicht, Andreas?
Genau, es ist ja so, dass Jochen uns ja geschrieben hat und wie du schon sagtest, er möchte halt nicht mit vollem Namen genannt werden, was ja okay ist, und du deine persönliche Erfahrung, deswegen ja. Es war ja in deiner Familie, ne? Und dieses Thema ist ja, glaube ich, so, es gibt immer bei den Prozessen, ich habe ja schon einige Prozesse in meinem Beruf begleiten dürfen, es dreht sich natürlich immer um den Täter, um seine Biografie, um seine Motivation. Ja. Um seine Reue auch, ne? Und die Opfer, die bleiben immer so ein bisschen draußen vor. Also die werden halt, ja, natürlich ist das alles ganz schlimm und es gibt zum Glück den sehr, sehr tollen Weißen Ring, der sich da kümmert.
Absolut,
aber
genau.
Es ist, aus meiner Sicht müsste da noch viel mehr kommen. Also dass der Rechtsstaat, der bemisst sich nämlich aus meiner Sicht nicht nur daran, und das ist wichtig genug, wie er mit Menschen, die Täter geworden sind, umgeht. Das ist wichtig, dass er fair mit denen umgeht. Aber ich finde, es ist genauso wichtig, fair und vor allem auch in irgendeiner Form eine Wiedergutmachung, wenn es nur eine finanzielle Wiedergutmachung ist. Ich finde, dafür bräuchten wir Fonds, da müssen wir überlegen, wie wir das finanzieren können. Aber ich finde einfach, dass jemand, der traumatisiert ist, der dann noch lange nach einem Psychologen, Psychologin suchen muss, das kann nicht angehen. Denke ich einfach, da sollte der Staat einfach, ich bin sonst immer dafür, dass der Staat sich nicht überall einmischt, aber ich finde, bei Opfern sollte das sein. Und es ist dann auch ein tolles Projekt zu sagen, wie kann ich einen Täter-Opfer-Ausgleich schaffen, ne? Und wenn es einfach eine Sache ist, dass derjenige dann irgendwas zahlt oder Gespräche führt, ich weiß es nicht, ich will das jetzt auch gar nicht im Detail, aber ich finde, da sollte viel mehr Augenmerk drauf. Das ist völlig.
Genau. Also die finanzielle Ausstattung ist da eine Katastrophe, absolut. Und auch das, was du schon gesagt hast, eben das, also Fairness gegenüber dem Täter, das hört sich, also viele schreien ja immer gleich sofort nach dem Galgen und Aufknüpfen, am liebsten auf dem Marktplatz und so. Und diese Debatten, das muss ich auch wirklich mal, ich rede jetzt schon wie ein Computer, wollte ich sagen, wie ein Politiker, aber das muss ich in aller Schärfe auch mal zurückweisen. Wir können nicht immer gleich nach Aufknüpfen und so schreiben. Ja. Es ist ganz furchtbar, und ich spreche jetzt aus eigener Betroffenheit, und selbst ich habe jetzt reiß mich jetzt zusammen und sag nicht gleich, ja, die müssen gleich Kopf ab und so. Wo leben wir denn? Also das ist so, wir leben doch nicht in der Barbarei. Auf der anderen Seite muss es fair sein, aber gleichzeitig natürlich auch harte Strafen geben für bestimmte Dinge. Gar keine Frage.
Ja klar, das du brauchst ja auch die Abschreckung, keine Frage. Das ist völlig klar. Aber es geht,
ja, klar. Ne,
aber dieses Kopf ab, klar, das ist populistischer Mist. Und
ja, aber ich wollte es nur noch mal sagen, weil wir in diesen Zeiten leben, Andreas.
Absolut. Also das ist, deswegen ist es umso wichtiger, sich wirklich die Opferperspektive noch stärker anzugucken. Und das dazu gehört zum Beispiel auch aus meiner Sicht, konsequent digital zu werden. Sind wir wieder bei unserem kleinen Shoppen hier, dass Aussagen im Grunde per Video auch gemacht werden können. Ne, also nicht nur bei Ausnahmefällen, das ist ja oft so bei Minderjährigen oder bei Sexualstraftaten, das ist auch gut so, das soll auch so bleiben, aber vielleicht kann man das noch ausdehnen, wenn Menschen berechtigte Ängste haben. Ne? Also mir hat mal ein Polizist gesagt, ich habe selber mal eine Anzeige gemacht vor über 20 Jahren, weil jemand randaliert hat und da hatte ich auch so ein bisschen Sorge, wenn ich vor Gericht gehe, da hat er mir damals, das ist über 20 Jahre her, muss ich dazu sagen, da hat er mir gesagt, das, wer in Deutschland einen Zeugen bedroht, der kriegt richtig auf die Finger. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob das überhaupt bekannt ist bei den Jungs. Ich habe dann vor Gericht ausgesagt, das war so ein armer Teufel, der da irgendwie Spiegel zertreten hat, hat dann irgendwie eine Bewährungsstrafe bekommen, hat sich auch nie wieder bei mir gemeldet. Aber es ist schon in dem Moment, und das ist eine Kleinigkeit, ne? Das ist eine kleine Sachbeschädigung, da geht es nicht um Körperverletzung oder um Bedrohung und sowas. Aber auch selbst da fühlte ich mich schon damals mulmig. Und deswegen mag ich mir gar nicht vorstellen,
wie
sich Menschen fühlen, die sozusagen Opfer eines Raubes, einer Vergewaltigung oder irgendwas ganz Schrecklichem geworden sind. Ja,
genau. Also da gäbe es noch viele Sachen zu sagen, die ich auch dazu zu sagen hätte, zu unserem konkreten Fall. Aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen darf. Deshalb sage ich eben lieber nichts. Das kann man dann eher machen, wenn das Ganze mal vorbei ist. Dann können wir das nochmal aufgreifen. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Thema. Andreas, ich weiß ja nicht, wie du heute Morgen aussieht. Wir haben kein Bildtelefon, hätte ich beinahe gesagt. Oh Gott, wir haben kein Teams. Wir sprechen über Telefon aus Qualitätsgründen miteinander. Aber in unserem Nachbarland Frankreich, da wird etwas getan. Und zwar gegen Fast Fashion, Andreas. Andreas, du warst noch nie so ein Fashionista, wie ich. Ich auch nicht, muss ich sagen.
Weiß ich jetzt nicht. Viele behaupten, ich wäre so eine Art Karl Lagerfeld.
Ich kann mich erinnern, in den 90ern hattest du immer so bunte Pullis. Also immer, die waren immer modern, aber irgendwie passte das auch nicht so zum Rest, ich weiß nicht. Und ich glaube auch, dass ich meinen eigenen Stil so langsam gefunden habe. Allein der Körperumfang hält mich davon ab, das anzuziehen. Schön, ich habe so viele tolle Sachen.
Wie du so ein Thema jetzt mit einer Beleidigung erstmal startest. Aber gut.
Eine Beleidigung? Ich habe ja nur deinen Modestil kritisiert, sagen wir mal. Und ich habe mich selber auch auf die Schippe genommen. So. Aber darum geht es ja auch gar nicht.
Nein, erzähl mal kurz. Frankreich will da ja nun...
Genau, Frankreich plant da erhebliche Maßnahmen als eine Klimastrafsteuer, so wird das auch genannt, die zum Beispiel jetzt Shein und Temu, das sind ja so die ganz, ganz Bösen. Wir wollen aber auch Amazon nicht vergessen. Ich meine, Amazon verkauft auch tonnenweise Fast Fashion, aber davon kann man ja auch schön in Venedig heiraten.
Macht er ja dieses Wochenende. Alles Gute.
Ja, genau. Alles Gute. Grüße. Ich will meinen Premium-Status bei Amazon nicht verlieren. Nein, aber es ist einfach eine extreme Überproduktion und natürlich hat zum Beispiel Shein da eine Marktlücke entdeckt, dass man natürlich sagt, wenn man natürlich immer wieder neue, schicke, moderne Sachen anbietet für teilweise sind da, habe ich gesehen, 6 Euro, 10 Euro gibt es da ganze tolle Kleider und noch weniger. Also ich habe das nur oberflächlich mir mal angeguckt. Ich war da noch nie bei Shein. Bei Temu kann ich allerdings eher was sagen. Das sind einfach verführerische Sachen, weil das billig produziert wird und das meiste davon dann eben auch auf dem Schrott landet. Aber auch bei Amazon zum Beispiel, wo man die Leute, die Sachen, die retour gehen, das wissen vielleicht viele gar nicht, die werden gar nicht neu verkauft, die werden einfach verschrottet. Weil es billiger ist. Es ist Wahnsinn. So, und Frankreich will ja jetzt eine ganze Menge tun und guckt auch Temu und Shein auf die Finger. Andreas, wie findest du das denn als Fashionista?
Ja, ich bin da so, klar, wir müssen über Klimaschutz reden, wir müssen über die Arbeitsbedingungen der Näherinnen. Ich glaube, hier muss man nicht die männliche Form benutzen in Bangladesch, in Pakistan oder China oft benutzt, dass die geschützt werden. Das ist doch völlig klar. Das Ding ist halt, wie kriegen wir das vernünftig hin? Ich finde diesen Ansatz, den viele gerade junge Frauen machen, sehe ich zumindest so bei Instagram, die sagen, ja, lass uns Secondhand kaufen, wo es auch wirklich tolle Sachen gibt. Und da ist eben die Frage, kann man das verpflichtend irgendwie schaffen, eine Kreislaufwirtschaft auch bei Fashion sozusagen hinzukriegen? Ich weiß es nicht. Ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, das weißt du, wo ich sage, einerseits bringt es immer was Verbote. Manchmal muss man verbieten, wenn es zum Beispiel gegen Mindestlohn geht, da kann man ja auch überlegen, muss das vielleicht anders produziert werden? Darf ich sowas gar nicht mehr importieren? Kann ich mit Zöllen vielleicht auch arbeiten? Zu sagen, dass ich nicht, dass, es kann einfach kein Menschenrecht sein, für 3 Euro ein T-Shirt zu kaufen, ne? Weil damit verletzt sich da wieder andere. Ne? Aber trotzdem bleibe ich da immer so ein bisschen bei diesem Thema Aufklärung statt Verbot. Und ich glaube, dass die junge Generation da immer auch schon ein bisschen weiter ist, wieder viele jüngere Menschen. Also ich meine so, ja, es sind wieder mal Frauen, so die 20 bis, sagen wir mal, 45-Jährigen, 40-Jährigen, die sind da teilweise schon sehr weit. Also das, was ich so beobachte.
Ja. Das ist ja auch gut so. Es gibt ja auch mittlerweile Modelevel, die eben auch sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben.
Genau.
Und dazu vielleicht auch eine persönliche Geschichte, Angebot und Nachfrage. Es ist natürlich ein Teufelskreis. Wenn ich jetzt für den Sommer keine passende kurze Hose habe, dann ist das ein Klick bei Amazon und morgen habe ich meine Hose. Es ist verlockend. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt 10 Jahre, wie lange wohne ich nicht mehr in Berlin? Oh Gott, 20 Jahre lebe ich nicht mehr in Berlin. Okay, alles klar. Vor 20 Jahren hab ich in Berlin gelebt. Da war in der Nebenstraße bei mir, das war 5 Minuten zu Fuß, ein Secondhand-Laden. Und da habe ich die meisten meiner Klamotten gekauft, weil die wirklich gute Klamotten haben. Und manchmal kann es ja auch so einfach sagen, weil Secondhand-Läden gibt es ja wahrscheinlich schon seit den 70ern oder so.
Ja, aber es kam mir mal in so einer, ich will nicht sagen Schmuddelecke, aber ne, wenn ich so ja, doch, vor 20 schon. Jahren da haben sie einige Shops, denke, das muffelte da auch immer so ein bisschen fies.
Ja, kann man ja ruhig sagen, es gibt gute und nicht so gute. Der in Berlin am Neulendorfplatz gab es den, da gab es sogar zwei. Also ich hatte sogar eine Auswahl und da gab es wirklich richtig gute Sachen. Und teilweise, ich habe das auch gesehen in Flensburg bei dir, Andreas, als wir uns trafen vor gar nicht allzu langer Zeit. Da gibt es ein Vintage Sportklamottenladen aus den 80ern am Südermarkt müsste das sein.
Da hast
genau,
du dir
am Südermarkt.
Da kannst du ein Becker-T-Shirt gekauft wahrscheinlich.
Nee, ich hatte leider keine Zeit. Ich sollte ja noch, wir haben ja Sabine Askedom hier noch eine kleine Empfehlung, haben wir ja ein kleines Geschenk mitgebracht und das hatte ich gekauft und ich hatte keine Zeit, sonst hätte ich da reingeguckt und hätte dir auch einen schönen lilanen Ballonseide Sport Jogginganzug mitgebracht. Also das sah schon wild aus, aber da werde ich nächstes Mal unbedingt reingucken, weil manche Vintage-Sachen sind ja auch toll. Iles zum Beispiel ist ja jetzt wieder wahnsinnig modern, aber die gehen jetzt ja auch eher auf die Billigschiene. Das konnten wir uns in den 80ern überhaupt nicht leisten, weil die damals eine Premium-Strategie gefahren haben. Aber das kam teilweise schon genauso aus Bangladesch und so weiter. Ja, Andreas,
aber Thomas,
wie schließen wir das
dann,
jetzt?
Ja, da die Frage
wie schließen
an
wir das ab?
Also ich habe ja gesagt, ich bin bei Verboten skeptisch. Ich kann mir allenfalls sowas wie gesetzliche Mindeststandards vorstellen, zu sagen, es muss halt Mindestlohn auch dann vielleicht dort bezahlt werden oder wir müssen dann ganz anderen Move irgendwie finden. Wie siehst du das? Bist du da für ein Verbot oder bist du da auch eher skeptisch?
Ich bin da immer hin und her gerissen und ich verstehe ja deinen Ansatz, dass man sagt Aufklärung statt Verbot. Das finde ich ein schönes Schlagwort und das kann man sicherlich auch so sehen. Auf der anderen Seite eine Ausgewogenheit zwischen, dass man sagt, man klärt auf, aber manchmal muss man vielleicht auch die Daumenschrauben irgendwo anziehen. Das Problem ist, für viele Daumenschrauben ist es einfach zu spät, weil Temu, Amazon, Shein, genauso wie die Social Media, hatten wir ja auch letzte Woche Social Media, die sind einfach zu groß. Das kriegst du nicht mehr in den Griff. Wie willst du das regulieren? Die drohen dann mit Dings, dann hat Trump wieder irgendeine verrückte Idee. Also wir haben vielleicht gar keine andere Chance, um das Ganze aufzuklären. Das ist dann schon richtig.
Und wieder mal sitzt die ganze Last bei der jungen Generation. Ihr müsst das jetzt regeln. Ihr müsst vernünftig
ja,
sein.
Ja, das müsst ihr jetzt
vernünftiger als wir sozusagen.
Wir tragen unsere alten Klamotten auf hier. Ja. Und das ist schwierig. Aber da vielleicht ist das auch für uns ein Ansporn. Also mein Schrank ist, wie gesagt, voll von Sachen, die mir momentan nicht passen. Eigentlich brauche ich nichts Neues.
Ja.
Schauen wir mal.
Gut.
Kommen wir zu Was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn, Andreas? Wo warst du im Jahr 2007 überall?
Also das war ja ein Jahr nach dem Sommermärchen 2006. Daran kann ich mich erinnern.
So erinnerst du dich.
Ja, ja, ich versuche ja immer so Brücken für mich zu bauen. Ich glaube, ich war in dem Jahr auch irgendwie in Florenz. daran erinnere ich mich so dunkel. Also ja, ich weiß auf jeden Fall, worauf du hinaus willst. Das Thema ist ja, Steve Jobs hat ja im Januar 2007 das iPhone vorgestellt und am 29.06.2007, also vor ziemlich genau 18 Jahren, kam dann das iPhone erstmal in den USA in die Läden, im Herbst dann auch in Europa. Ja, und wenn, was wäre, wenn Steve Jobs sozusagen, ob er es nun selbst erfunden hat, aber er war zumindest der Treiber, dieses iPhone, wenn es das nie gegeben hätte, wenn diese Vorstellung nie passiert wäre, was wäre, wenn? In welcher Leb wären wir? Wären wir jetzt noch mit Nokia-Handys unterwegs, mit Klapp-Handys? Ja, was meinst
du? Genau. Ja, wir haben das ja dementsprechend und vielleicht habt ihr uns so ja auch gefunden, illustriert, Steve Jobs mit einem Klapp-Handy bei der sehr berühmten Präsentation, die ja als Blaupause für erfolgreiche Präsentationen gilt. Ich habe mir die gestern nochmal komplett gegeben. Und
das mit One More Thing, ne? Oder wie war das? Oder was,
oder? Ja, genau. Also er hat das so präsentiert und hat dann gesagt, okay, ich präsentiere euch heute drei Geräte, ein Telefon, ein iPod und ein neues einen neuen Internet Explorer, also nicht Explorer,
ja,
sondern
ja, genau.
wie heißt das bei denen?
Betriebssystem.
Und dann hat er das, und dann war das natürlich nachher nur das iPhone und dann hat er das mit dem Touchscreen so aufgebaut, also dass er sagt, die anderen haben ja alle Tastaturen und wenn man die nicht braucht, dann fehlt der Bildschirm. Also es war schon revolutionär und damals habe ich jemanden im Krankenhaus besucht, der dann leider gestorben ist, sehr tragisch. Und der hat sich dann noch das neue iPhone gekauft, deshalb hat sich das bei mir so eingebrannt. Und ja, es würde, nehmen wir an, Steve Jobs wäre vielleicht früher gestorben oder es hätte ja nicht, muss ja nicht gleich sterben, aber wenn diese Dominanz von Apple weggefallen wäre, hätte es zum Beispiel vielleicht Nokia noch gegeben. Wer weiß. Also ja. Nokia hätte davon profitiert, weil Nokia hatte damals ja diesen Knochen. Andreas, du erinnerst dich vielleicht, ich hatte auch dieses Nokia zum Aufklappen mit der Tastatur. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Nee, das war ein Riesending.
Dieses zum Aufklappen war doch ein Razer, ne? Das war von Motorola, glaube ich.
Ja, aber dieses zum Queraufklappen, so, das war im Grunde stimmt. Wie so ein kleiner Laptop.
Ja, richtig, hast du gehabt. Ja, stimmt. Ja, und du bist dann ja auch großer BlackBerry-Fan geworden. Vielleicht wäre BlackBerry
weißt du, warum ich kein BlackBerry heute mehr habe? Weil BlackBerry irgendwann den Fehler gemacht hat, bei WhatsApp gesagt hat, man kann WhatsApp nicht mehr updaten. Dazu habe ich sogar noch ein Video, mal sehen, ob ich das noch finde.
Okay.
Wo ich sage einfach, da hat BlackBerry sich geweigert, WhatsApp, die haben wahrscheinlich an einem eigenen, hielten sich damals vielleicht für so großartig, noch einen eigenen Messenger auf den Weg zu bringen, haben sie nicht geschafft und deshalb bin ich dann zu Samsung gewechselt.
Also, aber kommen wir nochmal zum Kern nochmal. Genau. Also, was wäre, wenn? Also wären wir in der Digitalisierung so weit, jetzt könnte man sagen, in Deutschland, oh, wären wir da vielleicht weiter? Nein, aber es ist natürlich...
Es hätte keine Apps gegeben zum Beispiel,
genau.
Also nicht so früh. Ne? Es hätte vielleicht jemand anders, aber in dem Fall hätte es keinen App-Store gegeben und die anderen hätten dann ja auch nicht so viel in App-Entwicklung oder in Smartphone-Entwicklung gesteckt. Also die hätten, weil es das einfach noch nicht gegeben hätte und was da alles dranhängt. Uber, Instagram wäre nie, das war ja eine kleine Klitsche und die wurde dann ja aufgekauft. Das aber alles, weil es eine App war zum Fotografieren und wenn es das so auf dem Handy gar nicht gegeben hätte, dann würde es heute auch Instagram nicht geben. Oh Gott, und kein TikTok und kein WhatsApp.
Naja, genau, es gab alles, ja. Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich 2009 war ich in den USA und unsere Freunde dort hatten auch noch kein iPhone, weil die sagten auch, das war denen noch zu teuer. Das ging ja dann erst, ich habe mein erstes dann 2010 irgendwann gekauft oder über einen Telekom-Vertrag. Und das fand ich auch so ganz interessant. Ich weiß, ein Kumpel von mir aus Lübeck, schöne Grüße an Bartex, der hatte 2008 im Januar schon, also ich glaube 2 Monate, nachdem das in Deutschland kam, eins. Und er hat mir das auf einer Fahrt nach Hamburg, da saßen wir beide hinten, wahrscheinlich sind wir irgendwo zum Feiern gefahren. Und da zeigte er mir das. Und das war für mich eine, wo ich dachte, wenn das Ende der Digitalisierung ist, dann ist alles okay. Also besser, geiler geht's nicht. Und das war mit Edge damals, also ganz langsames Internet. Also es war im Grunde gruselig, aber es war so, ich konnte dann gucken, wie waren die neuesten Bundesliga-Ergebnisse. Das war ja das erste Mal, dass man jetzt mal vom Laptop abgesehen, wo man dann irgendwie dieses räudige mobile Internets, damals als WAP, ne, Wait and Pay oder wie hieß das, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war ja so eine ganz fürchterliche Sache. Und das richtige, der Gamechanger war ja nachher, als es dann nachher 3G gab und wirklich schnelles Internet auch mobil verfügbar war.
Ja.
Teilweise heute ja auch in Deutschland.
Ja, und am Anfang hatte Apple, das weiß ich noch, weil ich da auch noch für eine Firma gearbeitet habe, die hatten am Anfang echt Stress gegen BlackBerry. Also die haben versucht, auch auf dem Business-Sektor erfolgreich zu sein, aber der Business-Sektor war noch verseucht vom BlackBerry, weil die einfach diese schnelle Kommunikation mit E-Mail, da war BlackBerry ja ein bisschen schneller. Genau, und dann letztendlich wurden sie dann aber trotzdem überrollt. Und ich finde, das ist ein ganz schöner Schluss. Also wir sind froh, dass es Apple gibt, weil es wirklich ein Innovationsschub war.
Und ein Lifestyle-Produkt am Ende auch ist. Ne? Also das sagen ja viele, die sich anders als wir technisch damit auskennen, sagen auch, dass andere Firmen oft schneller, besser sind, aber die sind halt ein Lifestyle-Produkt. Also mir hat gerade ein PC-Mensch gesagt und ein IT-Mann, naja, die Apple-Computer, das ist jetzt nicht das Neueste mehr. Ne? Da gibt es schon andere, aber ja.
Ein Lifestyle-Produkt aus China und wir wünschen euch eine zauberhafte Zeit und sagen Tschüss, so schließt sich der Kreis zu Fast
Fashion. Eine schöne Woche und nicht alles immer so klar. Viel am Handy sitzen, ne? Auch mal schön mal rausgehen.
Ende. Tschüss. Tschüss.
Das war 3x7. Deine Woche in 21 Minuten subjektiv und leidenschaftlich mit Andreas Racco und Thomas Krause.